Er unterzog den Raum einer Prüfung. Er war nicht sehr hoch, nur eben hoch genug, um das Bett aufzunehmen, das unter einem riesigen, baldachinartigen Betthimmel stand, von welchem am Fuß- und Kopfende schwere Vorhänge herabfielen. Das Bett war allerdings eines Erzbischofes würdig. Ein wuchtiger, geschnitzter Tisch stand im Zimmer mit einigen Lehnstühlen von gewaltigem Ausmaß, die sehr wohl Beutegut aus dem Palast eines Granden hätten sein können, und an der Wand ein großer, schmaler, zweitüriger Kleiderschrank. Er versuchte, die Türen zu öffnen. Abgeschlossen. Misstrauen erfasste ihn, und er nahm die Lampe, um eine genauere Untersuchung anzustellen. Nein, es war kein verborgener Eingang. Das schwere, riesige Möbelstück stand gut einen Zoll weit von der Wand abgerückt. Er blickte auf die Riegel an seiner Zimmertür. Nein, niemand hätte ihn heimtückisch überrumpeln können, während er schlief. Doch würde er schlafen können? Fragte er sich ängstlich. Wenn er nur Tom bei sich hätte, den verlässlichen Seemann, der an seiner Seite gekämpft, der ihn schon mehr als einmal herausgehauen und der ihm beständig gepredigt hatte, wie wichtig es sei, sich stets wohl in Acht zu nehmen. Denn es ist kein Kunststück, pflegte er zu sagen, sich in der Hitze des Gefechtes den Garaus machen zu lassen. Jeder Tölpel bringt das fertig. Das wahre Vergnügen aber ist, die Franzmänner zu bekriegen und selber am Leben zu bleiben, um am nächsten Tag weiterzukämpfen. Byrne musste an sich halten, um nicht in das Schweigen hinauszulauschen. Irgendwie hatte er die Überzeugung, dieses Schweigen werde nur gebrochen, wenn sich der spukhafte Laut von Toms Stimme wieder hören lasse. Er hatte sich schon zweimal vernommen. Seltsam und doch nicht verwunderlich, argumentierte er, hatte er sich doch in Gedanken über 30 Stunden lang unausgesetzt und, was noch mehr bedeutet, ergebnislos mit dem Mann beschäftigt. Denn seine Sorge um Tom hatte nie klare Gestalt angenommen. Verschwinden war das einzige Wort, das sich mit der Idee dieser Gefahr, in der Tom schwebte, verband. Es war sehr unbestimmt und schrecklich. Verschwinden. Was hatte das zu bedeuten? Byrne schauderte und sagte sich dann, dass er wohl ein bisschen fiebere. Aber Tom war nicht verschwunden. Byrne hatte soeben von ihm gehört, und abermals fühlte der junge Mann das Blut in seinen Ohren pochen. Er saß still da und erwartete jeden Augenblick, Toms Stimme durch das pulsierende Rauschen zu hören. Er wartete, strengte seine Ohren an, doch nichts ereignete sich. Plötzlich kam ihm der Gedanke, er ist nicht verschwunden, aber er vermag nicht, sich vernehmbar zu machen. Er sprang von seinem Lehnstuhl auf. Unsinn. Er legte Pistole und Säbel auf den Tisch, zog die Stiefel aus und warf sich, da er sich plötzlich zu müde fühlte, um noch länger auf den Beinen zu stehen, auf das Bett, das weicher und bequemer war, als er zu hoffen gewagt hatte. Er hatte sich sehr ruhelos gefühlt, aber er musste gleichwohl eingeschlummert sein, denn das Nächste, woran er sich erinnerte, war, dass er sich im Bett aufsetzte und an das zu erinnern suchte, was Toms Stimme gesagt hatte. Oh ja, nun erinnerte er sich. Die Stimme hatte gesagt, »Mr. Byrne, sehen Sie sich vor, Sir.« Es war eine Warnung, doch wovor? Er landete mit einem Satz in der Mitte des Zimmers, holte tief Luft und blickte sich um. Das Fenster war vergittert und der Fensterladen vorgelegt. Von neuem ließ er seinen Blick langsam über die nackten Wände gleiten und sah sogar zur Decke auf, die ihn nun ziemlich hoch dünkte. Danach ging er zur Tür, um deren Verschluss zu prüfen. Er bestand aus zwei mächtigen Eisenriegeln, die sich in zwei Höhlungen im Mauerwerk schieben ließen. Und da der Korridor draußen zu schmal war, um irgendeine Rampfvorrichtung in Anwendung zu bringen oder auch nur eine Axt zu schwingen, konnte nichts die Tür aufsprengen, es sei denn Schießpulver. Doch während er sich noch überzeugte, dass der untere Riegel richtig vorgeschoben war, entstand in ihm der Eindruck, dass sich jemand im Zimmer befinde. Der Eindruck war so stark, dass er sich wie der Blitz herumdrehte. Es war niemand da. Wer hätte auch da sein können? Und doch. Nun verlor er Anstand und Beherrschung, wie sie sich ein Mann sonst um seiner selbst willen zu bewahren pflegt. Er ließ sich auf Hände und Knie nieder, um wie ein törichtes Mädchen mit der Lampe unters Bett zu leuchten. Er sah einen Haufen Staub, sonst nichts. Mit glühenden Wangen stand er auf und schritt umher, unzufrieden mit seinem eigenen Benehmen und auf ganz unlogische Weise verdrossen über Tom, weil er ihn allein ließ. Die in warnendem Ton gesprochenen Worte, »Mr. Byrne, sehen Sie sich vor, Sir«, gingen ihm nicht aus dem Kopf. »Würde ich mich nicht besser einfach aufs Bett werfen und zu schlafen versuchen?«, fragte er sich. Aber sein Blick fiel auf den hohen Kleiderschrank, und er ging auf diesen zu, unwiderstehlich angezogen, obschon er über sich selbst deshalb verärgert war. Wie er am nächsten Morgen den beiden ekelhaften Hexen diese einbrecherhafte Missetat erklären sollte, wusste er nicht. Gleichwohl schob er die Spitze seines Säbels zwischen die beiden Schranktüren und versuchte, sie aufzustemmen. Sie gaben nicht nach. Er fluchte und machte sich nun energischer ans Werk. Sein gemurmeltes »Ich hoffe, nun sind Sie zufrieden, zum Teufel«, war an den abwesenden Tom gerichtet. Eben da gaben die Türen nach und flogen auf. Er war da. Er, der ehrliche, kluge, mutige Tom, war da. In voller Größe aufgerichtet stand er da, schattenhaft und steif in wissendes Schweigen gehüllt, das zu respektieren seine weit offenen Augen mit ihrem starren Glanz Byrne zu gebieten schienen. Aber Byrne war zu erschrocken, um noch einen Laut hervorzubringen. Entsetzt trat er einen Schritt zurück, und zugleich warf sich der Matrose kopfüber vor, als wolle er seinem Offizier um den Hals fallen. Instinktiv schreckte Byrne seine zaudernden Arme aus. Er spürte die entsetzliche Starre des Körpers und die Todeskälte, als ihre Köpfe gegeneinander schlugen und ihre Gesichter einander berührten. Sie taumelten. Byrne hielt Tom fest an seine Brust gedrückt, damit er nicht krachend hinfalle. Er hatte gerade noch Kraft genug, um die grässliche Bürde sanft auf den Boden zu legen. Dann ergriff ihn ein Schwindel, die Beine gaben nach unter ihm, und er sank auf die Knie, so dass er über den Leichnam gebeugt dalag, die Hände auf der Brust des Mannes, der einst so erfüllt von hochherzigem Leben gewesen und nun fühllos war wie Stein. »Tot? Mein armer Tom, tot«, wiederholte er in Gedanken. Das Licht der Lampe, die an der Tischkante stand, fiel von oben auf den steinern, leeren Blick dieser Augen, denen ein so beweglicher, fröhlicher Ausdruck eigen gewesen. Byrne wandte seinen eigenen Blick von ihnen ab. Das schwarzseidene Halstuch, das Tom immer getragen hatte, fehlte. Die Mörder hatten ihm auch Schuhe und Strümpfe ausgezogen. Und als er dieser Beraubung inne wurde, des offenen Halses, der nackten Füße, fühlte Byrne, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. Sonst war der Matrose noch voll bekleidet. Und seine Kleider waren auch nicht in Unordnung, wie das nach einem heftigen Kampf hätte der Fall sein müssen. Nur sein kariertes Hemd war an einer Stelle ein wenig aus dem Hosenbund gezogen, nur eben so weit, um feststellen zu können, ob er einen Gürtel mit Geldtaschen auf dem Leib trug. Byrne begann, in sein Taschentuch zu schluchzen. Er hatte die Nerven verloren. Doch fasste er sie schnell wieder. Immer noch kniend betrachtete er kummervoll den muskulösen Körper dieses tüchtigsten Seemannes, der je ein Entermesser gezogen, ein Geschütz gerichtet oder bei Sturm das Nockbinsel um die Rahe genommen und der jetzt steif und kalt dalag, verlassen von seinem heiteren, furchtlosen Geist, welcher vielleicht, wer weiß, im Augenblick, da er auffuhr, ihn, Byrne, gesucht hatte, seinen jungen Kameraden oder sein Schiff, das da auf der grauen See vor der felsigen Küste hin und her geworfen wurde.